EU-Gipfel in Brüssel tagt. Diskussion um Transaktionssteuer und Bankenabgaben. Zur Stunde tagen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf dem vom 17. bis 18. Juni dauernden EU-Gipfel. Hier sollen als Ablösung der abgelaufenen Lissabon-Strategie die neuen Leitlinien für die europäische Wirtschaftspolitik der kommenden 10 Jahre festgelegt werden. Die sogenannte Europa 2020-Strategie soll dabei auch Begriffe wie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz mit den Wirtschaftszielen wie Wachstum oder Beschäftigung verbinden. Auch die Forderung nach einer europäischen Wirtschaftsregierung steht dabei im Raum, ist aber unter den Regierungschefs ähnlich umstritten wie die Forderung nach einer Transaktionssteuer und einer Bankenabgabe. Der Chef der Eurogruppe, der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, hält eine Bankenabgabe grundsätzlich für eine gute Idee. Er fordert dazu aber auch die Transaktionssteuer, also eine Steuer auf jede Geldbewegung bei Banken und an den Börsen. Zitat: Es kann nicht sein, dass große internationale Banken und Finanzmarktakteure sich nicht an den Folgen der Krise finanziell beteiligen, so Juncker.
Das Europäische Parlament beschließt Resolutionen zu internationalen Menschenrechtsfragen. 3 Resolutionen, die das Europäische Parlament am Donnerstag, den 17. Juni, beschlossen hat, beschäftigen sich mit Fragen Menschenrechte und der politischen Stabilität im Rahmen der auswärtigen Politik der EU. Zunächst verurteilte das Europäische Parlament den Mord an einem Menschenrechtsaktivisten im Kongo. Flaubert Tshibeye Bahizire, Leiter der NGO Voix des Sans Voix, auf Deutsch die Stimme der Stimmlosen, wurde in seinem Auto in Kinshasa am Mittwoch tot aufgefunden. Sein Fahrer gilt nach wie vor als verschollen. UN-Beobachter legen eine Beteiligung offizieller Stellen an dem Mord nahe. In einer zweiten Resolution forderte das Parlament alle Gruppen in Nepal auf, sich an Friedensbemühungen zu beteiligen und sich auf eine Verfassung zu einigen, die die Menschenrechte in dem Land schützen soll. Die dritte Resolution verurteilt die Hinrichtung von 18 Menschen in Libyen letzten Monat, verbunden mit der Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, Migranten nicht nach Libyen abzuschieben, wenn die Gefahr einer möglichen Hinrichtung abzusehen ist. Die 18 durch das nordafrikanische Regime Ende Mai Hinrichtungen kamen, Berichten zufolge aus dem Tschad, aus Ägypten und aus Nigeria. Ihre Namen wurden vor dem Regime nicht bekannt gegeben worden.
Die aktuellen türkischen Antiterrorgesetze verletzen die Rechte von Kindern. Auf Grundlage der türkischen Terrorbekämpfungsgesetze würden immer wieder Kinder misshandelt und ins Gefängnis gesteckt, kritisiert Amnesty International in einem am Donnerstag, den 17. Juni, veröffentlichten Bericht. Amke Dietert, die Türkei-Expertin der deutschen Amnesty-Sektion, verweist auf die rigorose Anwendung der Antiterrorgesetze, häufig verbunden mit einer massiven Verletzung von Kinderrechten. In dem am heutigen Donnerstag veröffentlichten Bericht werde geschildert, wie Kinder bei Demonstrationen in der Türkei mit Schlagstöcken niedergeprügelt, verhaftet und anschließend mit Erwachsenen in eine Zelle gesperrt würden. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation würden auch Kinder in der Türkei zu hohen Haftstrafen verurteilt werden.
Neuer Verhaltenskodex für russische Polizisten. Russlands Innenministerium hat einen neuen Verhaltenskodex für Polizisten konzipiert, um sich europäischen Standards anzupassen, berichtet die Zeitung Moskowski Komsomolets am heutigen Donnerstag. Die ersten Kapitel des entsprechenden Gesetzentwurfs stelle Vizepremierminister Sergei Bulavin vor. Eines der Grundsätze des Gesetzentwurfs ist, dass Mitarbeiter der Milizgewalt nur in Fällen äußerster Notwendigkeit und zu erreichen der im Gesetz festgestellten Ziele anwenden, erklärte er. Doch er präzisierte nicht, was äußerste Notwendigkeit im konkreten Fall bedeutet. Im Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, über jeden festgenommenen und vorläufig in jedem Untersuchungsgefängnis untergebrachten ein spezielles Register zu erstellen, das dem Innenministerium zufolge die Rechte des Bürgers in Übereinstimmung mit dem Europäischen Kodex der Polizeiethik sichern soll. Im Register sollen alle Angaben über die Festnahme eines Bürgers, seinen Aufenthalt in Untersuchungsgefängnis und die entsprechend getroffenen Maßnahmen eingetragen werden. Dabei ist die Polizeigewalt in Russland schon lange ein sehr großes Problem. Bei Kundgebungen gegen die russische Regierung, gegen Homosexuellen, gegen Migranten, gegen Anarchisten und gegen Jugendlichen, die einfach etwas anderes aussehen. Nach dem Tod eines Journalisten durch brutale Polizeigewalt in diesem Winter hat der russische Präsident Dmitri Medvedev den Polizeichef der Stadt Tomsk entlassen. Ob der neue Gesetz die Situation prinzipiell ändert, da sind die russischen Medien erstmal skeptisch.
Die UN-Truppen in der Demokratischen Republik Kongo haben mit dem Abzug begonnen. Bis Ende Juni sollen 10% der stationierten UN-Soldaten den Kongo verlassen haben. Um den Bürgerkrieg in dem zentralafrikanischen Staat zu beenden, war die Truppe unter der Bezeichnung MONUC im Jahr 2000 vom UN-Sicherheitsrat ins Leben gerufen worden. In den 5 Jahren des Bürgerkriegs seien in dem Land mehr als 5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Nach wie vor allerdings gäbe es Aufstände von Rebellen im Norden und Osten des Landes. In rund 2 Wochen, am 30. Juni, begeht das afrikanische Land den 50. Jahrestag seiner politischen Unabhängigkeit.
Nachhaltiges Public Viewing bei der Fußball-WM in Südafrika. In Jericho, einer kleinen Stadt in Südafrika, rund 120 Kilometer von Johannesburg entfernt, kann dank der Nutzung von Sonnenenergie ein nachhaltiges Public Viewing stattfinden. Mit Unterstützung von Greenpeace Afrika haben Jugendliche auf dem Dach ihrer Schule großflächig Solarmodule installiert. Während in Südafrika rund 93% des Stroms aus Kohlekraftwerk stammt, ist in Jericho dank der Projekts Qualo Ya Solar, auf Englisch Solar Kickoff, ein klimafreundliches Verfolgen der WM möglich geworden. Neben dem praktischen Nutzen für die Fußballfans von Ort wurde mit dem Anlage zugleich ein Zeichen gesetzt, die in Südafrika reichlich vorhandene Sonnenkraft in Zukunft verstärkt auch für Energiegewinnung zu nutzen. Außerdem sind dezentrale Solaranlagen eine Möglichkeit, ländliche Regionen in dem Land, die bisher keine Stromversorgung haben, mit Energie zu versorgen, die zudem noch klimafreundlich sind. Nach der WM soll die gesamte Schule in Jericho mit Strom von der Photovoltaikanlage versorgt werden.
Because it is in the heart.
Auf dem heutigen Donnerstag beginnen EU-Gipfel werden die Wirtschaftsziele der Union für das kommende Jahrzehnt festgelegt. In dem Strategiepapier mit dem Titel Europa 2020 über das Staats- und Regierungschefs der EU auf dem Gipfel abgestimmt werden, wird ausdrücklich vom nachhaltigen Wirtschaften gesprochen. Ob die geplanten Maßnahmen für 2020 tatsächlich ausreichen, unser Klima zu retten, beantwortet uns in einem Interview Jorgo Ries, der Leiter des Greenpeace-Büros in Brüssel.
Hallo Jorgo.
Hallo, schönen guten Tag.
Mit der neuen Langzeitstrategie Europa 2020 sollen die Weichen für das kommende Jahrzehnt gestellt werden. Neben Wachstum und Beschäftigung wird dabei auch die Ökologie als eine der Prioritäten genannt. Gibt es aus Umweltsicht Grund zur Hoffnung?
Naja, es ist schon mal wichtig, dass zumindest die Bedeutung der Umweltpolitik für nachhaltiges Wachstum hier klar herausgestrichen wird, im Gegensatz zu der Strategie, die die EU vor 10 Jahren vorgelegt hat, die Lissabon-Strategie, so hieß sie damals, ist das auf dem Papier ein Schritt vorwärts. Worauf jetzt natürlich ankommt, ist, dass auch in der Praxis hier ganz konkret europäische Politik gemacht wird, die dazu führt, dass wir weniger Müll produzieren, die Ressourcen, die immer knapper werden, dass wir die besser nutzen, gerade auch in der Energiepolitik, da muss eine Menge gemacht werden und da befürchten wir, dass nach dem, was jetzt vorgelegt wurde von den Staats- und Regierungschefs und von der Europäischen Kommission, die EU immer noch vollkommen auf dem falschen Weg ist. Das heißt, wir verbrauchen immer noch viel zu viele natürliche Ressourcen. Wir schaffen es nicht, das Wirtschaftswachstum so umzulenken, dass es wirklich einen Wohlstand bringt. Das heißt, hier wird zu stark auf Wachstum um des Wachstumswillens gesetzt und zu wenig geschaut, welches Wachstum uns Wohlstand bringt und welches Wachstum uns und auch den Rest der Weltbevölkerung weiter in Richtung Abgrund führt.
Du hast ja selber gesagt, nachhaltiges Wachstum steht in der Formulierung auch ausdrücklicher in diesem von der Kommission vorgelegten Papier. Ist Nachhaltigkeit und Wachstum denn wirklich vereinbar oder ist das schon so eine Scheinformulierung?
Ich denke, wir müssen jetzt wirklich umdenken und sehen, dass Wohlstand nicht gleichbedeutend ist mit Wachstum und dass Wachstum, so wie es in den letzten 50 Jahren gelaufen ist, also vor allem aufgrund eines sehr hohen Verbrauchs von Öl und anderen fossilen Rohstoffen, inzwischen dem Wohlstand entgegengeht. Und diese Einsicht ist bei den Staats- und Regierungschefs noch nicht so klar angekommen und wird auch noch nicht in der europäischen Politik umgesetzt. Da ist für Greenpeace ganz klar das Ziel, auch mit dazu beizutragen, dass wir hier Politik bekommen, wo wir mehr Wohlstand schaffen, aber mit weniger Wachstum. Das heißt vor allem mit weniger Ressourcenverbrauch, mit weniger Verbrauch von importierten Öl und Kohle, mit weniger Produktion von hochgiftigen Abfällen und so weiter.
Geplant ist ja eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 20% gegenüber 1990. Würde das Ziel, wenn es denn erreicht werden würde, überhaupt ausreichen, dem Klima wirklich zu helfen auf Dauer?
Also das 20%-Ziel erreicht die EU ziemlich sicher, denn wir haben jetzt schon, glaube ich, fast 14% erreicht und man müsste jetzt fast sich anstrengen, das nicht zu erreichen. Deswegen fordert Greenpeace ganz klar, dass wir jetzt das Ziel auf 30% erhöhen müssen. Da hat auch die Europäische Kommission eine wichtige Studie vorgelegt im letzten Monat, die ganz klar auch aufzeigt, dass ein 30%-Ziel mehr Arbeitsplätze schafft, gerade in den neuen Schlüsseltechnologien, erneuerbare Energien und Einsparung von Energien. Wir würden damit auch Europa wesentlich unabhängiger machen von importiertem Gas aus Russland und importiertem Öl aus dem Nahen Osten. Und allerdings sind da die Staats- und Regierungschaften noch etwas hinterher. Und auch die Öllobby und die Energielobby, die großen Interessen in Europa, die ja wirtschaftlich doch sehr stark organisiert sind mit ihren Lobbyverbänden, die stellen sich auch noch dagegen, dass wir ein 30%-Ziel für die EU verbindlich festlegen. Aus umweltpolitischer Sicht ist auch 30% noch nicht genug. Wenn wir wirklich den gefährlichen Klimawandel verhindern wollen und die schweren sozialen und wirtschaftlichen Schäden, die mit dem gefährlichen Klimawandel auf uns zukommen, dann müsste die EU sich ein Ziel setzen, bis zum Jahr 2020 40% der Treibhausgase zu reduzieren. Darüber sprechen die Regierungschefs im Moment noch gar nicht. Es wäre jetzt erstmal wichtig, das 20%-Ziel auf 30% zu erhöhen und dann weiterhin Druck zu machen, wenn sich zeigt, dass wir wirklich damit auch viel einsparen und neue Arbeitsplätze schaffen können.
Du hast schon von der Bedeutung des Anteils erneuerbarer Energien gesprochen. Deren Anteil soll ja um 20% zunehmen nach diesem Positionspapier. Ebenso die Energieeffizienz. Sind das Absichtserklärungen für euch oder wird gerade im Bereich nachhaltige Energie, erneuerbare Energie wirklich ernsthaft gearbeitet?
Also im Bereich erneuerbare Energien läuft schon eine Menge auf europäischer Ebene. Auch jetzt gerade was die Einrichtung von Windparks auf hoher See angeht, die Vernetzung von solchen Windparks und generell ein ausgewogener Mix erneuerbarer Energien, die dann nach und nach die fossilen Energieträger ersetzen kann. Da ist eine ganze Menge am Laufen. Da hat sich auch irgendwie seit vielen Jahren für stark gemacht. Und da haben wir auch geschafft, auch rechtlich auf europäischer Ebene einiges umzusetzen. Und viele unserer Vorschläge sind da auch aufgenommen worden. Das ist positiv. Was allerdings das Problem ist, dass natürlich, solange generell der Energieverbrauch weiterhin steigt, dann ein zunehmender Anteil an Erneuerbaren immer noch nicht das Problem löst. Man muss hier an beiden Enden herarbeiten, das Angebot der Erneuerbaren erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage nach Energie generell senken und in diesem Bereich sehr sparsam mit Energie umgehen, Energieverschwendung einstellen. Da läuft noch viel zu wenig und da hat auch die EU noch keine Gesetze vorgelegt, die wirklich greifen und die wirklich Biss haben. Das ist für uns jetzt gerade noch in dieses Jahr und nächstes Jahr so eine der wichtigsten Ziele, dass hier also Energieeffizienzziele rechtlich verbindend gemacht werden und dann auch auf europäischer Ebene konsequent umgesetzt werden.
Wenn du von BIS sprichst, also ein wesentlicher Teil des BISes ist ja auch die Frage der Sanktionen. Also was tut man, wenn jemand diese Vorgaben nicht einhält, wenn ein Land sich nicht mitzieht? Konkrete Sanktionsmöglichkeiten bei Nichterfüllung der Vorgaben sieht das Strategiepapier bisher nicht vor. Das EP hatte solche Sanktionsmechanismen gefordert, die Mitgliedsländer aber haben sie bisher verhindert. Was sind die Pläne wirklich wert, wenn die Regierung schon jetzt sich offen halten, die Pläne nicht umzusetzen?
Also es zeigt sich, dass wenn wir rechtlich verbindende Ziele haben, die europäischen Staaten das in der Regel recht ernst nehmen. Da hilft wirklich nur, wenn Gruppen wie Greenpeace, wenn die Medien, wenn die Bevölkerung allgemein da die Wichtigkeit der Ziele immer wieder betont, ein Auge drauf hält, wie die umgesetzt werden und dann Regierungen, die konsequent solche Ziele nicht verfolgen, dass das auch publik gemacht wird. Viel mehr kann man leider auf europäischer Ebene im Moment nicht machen.
Eine abschließende Frage. Was generell erhofft ihr euch von dem Gipfel und was würde eurer Ansicht nach unbedingt noch in dieses Europa 2020-Papier reingehören, um die Politik langfristig wirklich nachhaltiger zu machen?
Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs mal kritisch auf die Position Europas in der Welt schauen. Gerade auch im Bereich Umwelt- und Klimapolitik gehen die doch recht einseitig vor. Seit der Regierungskonferenz in Kopenhagen im letzten Jahr, wo die EU auf diplomatischem Gebiet den Vereinigten Staaten und China voraus war, seit diesem Zeitpunkt sagen viele Staats- und Regierungschefs, wir müssen jetzt in Europa warten, bis die Vereinigten Staaten und China bereit sind, mit uns gemeinsam so ein internationales Abkommen zu unterzeichnen. Das ist allerdings eine sehr einseitige Sicht der Realität, denn während die Vereinigten Staaten und China immer noch nicht bereit sind, so ein Abkommen zu unterzeichnen, fördern sie doch sehr stark die erneuerbaren Energien. Und wir haben jetzt gesehen, dass China bereits in der Solartechnik den Europäern den ersten Rang abgenommen hat. Also China ist im Bereich Produktion von Solarzellen Europa voraus. China hat installiert jetzt auch mehr Windkraft, als wir in Europa installieren. Die Amerikaner holen sehr schnell auf. Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssen hier aufpassen, dass sie nicht diese wirtschaftliche Realität übersehen und dass sich Europa hier zu lange wartet, bis andere Länder nachziehen, wenn sie in der wirtschaftlichen Realität und im Bereich der Erneuerbaren schon überholen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs jetzt endlich mal anfangen, weiter nach vorne zu gehen mit ihren Beschlüssen, dass wir also in Europa die Reduzierung der Treibhausgase um 30% als neues Ziel gesetzt wird. Das gibt einen neuen Kick für die europäische Wirtschaft. Und so muss immer wieder von der Politik, müssen immer wieder neue Ansporen kommen, damit die europäische Wirtschaft hier schnell nachzieht und wir uns nicht in diesen Schlüsselbereichen auch abhängen lassen. Also ich denke, das ist ein Beispiel, wo wirklich wirtschaftliche Interessen Europas, weltweite Umweltinteressen gut zusammenkommen und wo gleichzeitig auch Beschäftigungs- und Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden können. Für Greenpeace ist das eine ganz klare Situation, wo hier eigentlich alle gewinnen könnten, aber die Staats- und Regierungschefs hängen da noch der Realität hinterher.
Herzlichen Dank, Jorgo, für das Interview.
Nein, nicht zu danken.